Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Eine turbulente Woche klingt aus und auch bei uns wird's turbulent. Wir haben diese Themen für euch. Zulassungszahlen, Zölle auf E-Autos, China hält dagegen. Rabattschlacht nimmt Fahrt auf, neuer Ladepark im Deutschlandnetz und mehr Wettbewerb an Ladestationen. Wie gut oder schlecht sind gebrauchte E-Autos? Insider packen aus. R-König-Schau und Neues von Next Move. Film ab. Zulassungszahlen. Im Oktober wurden in Deutschland knapp 232.000 Pkw neu zugelassen und damit mehr als in den Vergleichsmonaten der beiden Vorjahre. Die Anzahl an vollelektrischen Fahrzeugen lag bei 35.491 Stück. Das sind zwar 5% weniger als im Vorjahresmonat, aber im laufenden Monat immerhin 15% des Gesamtmarktes. Verglichen mit den Monaten Januar bis Mai zeigt sich eine leichte Erholung des Marktes. In absoluten Zahlen ist es immerhin der zweitbeste Wert des laufenden Jahres und das, obwohl so manch Hersteller im Verdacht steht, neue Modelle erst für 2025 noch zurückzuhalten. Welche Modelle waren im Oktober am beliebtesten? Die deutschen Hersteller und Konzerne bauen ihre starke Position auf dem deutschen Markt weiter aus. Auf Platz 1 der Skoda Enyaq mit 3.312 Fahrzeugen. Die Marke VW schafft es mit allen ID-Modellen in die Top 20. Der ID.7 auf Platz 2, gefolgt von der Baureihe ID.4 und 5 auf Platz 3, der ID.3 dann auf Platz 6 und der ID.Buzz auf 15. Zusammen sind das 19% Marktanteil für die Marke VW gerechnet auf die E-Auto-Neuzulassung. Auch die anderen MEB-Fahrzeuge gut platziert, den Enyaq hatten wir schon auf 1, Cupra Born auf Platz 4 und der Audi Q4 e-tron auf Platz 11. Zusammen mit den anderen Konzernmarken schafft es VW auf 43% Marktanteil im Oktober in Deutschland. Auch Mercedes und BMW sind derzeit gesetzt in den Top 20, beide wieder mit 3 Modellen. Insgesamt kommen die 3 deutschen Konzerne auf 68% Marktanteil im Oktober. Zum Vergleich, im Gesamtjahr 2022 lag der Anteil der deutschen Hersteller bei 40%. Das Tesla Model Y im Oktober nur auf Platz 7, Team Korea mit dem Hyundai Kona auf 13 und mit dem Kia EV6 auf Platz 20, Porsche Macan auf Platz 14 und ein Trend fällt mir seit Monaten auf, die top-platzierten Autos sind alle nicht gerade günstig. Modelle mit Preisen unter 35.000 Euro sind nur selten vorn mit dabei. Aber es gibt ja diese Autos. Dacia Spring, Fiat 500, BYD Dolphin, Opel Corsa oder den Ora 03. Vermutlich liegt's in dem Segment am Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Preisdifferenz bei Kleinwagen zum Verbrenner ist hier oft höher als bei teureren Autos. Und die Leasingraten für diese Fahrzeuge waren zuletzt oft nicht mehr so attraktiv wie in den Jahren 2020 und 2021. Wir gehen davon aus, dass 2025 wieder deutlich mehr Kleinwagen in den Neuzulassungen zu verzeichnen sind. Ebenfalls auffällig im Oktober waren übrigens noch 129 zugelassene Lucid Air. Damit hat man das bisherige Jahresergebnis allein im Oktober glatt mal verdoppelt. Ähnlich ist es bei XPeng. Hier waren es im Oktober 100 Fahrzeuge und im Gesamtjahr jetzt zusammen 213. Zölle auf E-Autos, China hält dagegen. Vergangene Woche war es soweit, nachdem über Monate offen war, ob und in welcher Form die EU final zusätzliche Strafzölle auf den Import chinesischer E-Autos erhebt, traten die Maßnahmen am 30. Oktober mit der Veröffentlichung im EU-Amtsblatt in Kraft. Zwischenzeitliche Verhandlungen waren offenbar erfolglos. Gegenüber den bisherigen Planungen werden die Zollsätze nur leicht abgeändert. Für sogenannte kooperierende Unternehmen sind das 21,3% Aufschlag auf den normalen Satz von 10%. Abweichende Sätze gibt es zum Beispiel für Tesla mit nur 7,8%, BYD mit 17%, Geely 19,3%. Der Höchstsatz liegt bei 35,3% und betrifft den staatlichen SAIC-Konzern mit der Marke MG. Und das ist besonders brisant. Die Marke MG ist nämlich so ziemlich der einzige chinesische Hersteller, der es bisher geschafft hat, nennenswerte Stückzahlen hierzulande abzusetzen. Im vergangenen Jahr landete der MG4 in Deutschland immerhin auf Platz 13 in den E-Auto-Charts. Im aktuellen Jahr liegt er mit 11.000 Autos auf Platz 5 und ist aktuell eines der günstigsten Autos in den Top 20. So ist es wenig verwunderlich, dass ausgerechnet der SAIC-Konzern nur einen Tag nach der Einführung ankündigte, vor dem Europäischen Gerichtshof gegen den Zollsatz zu klagen. Man sieht Fehler bei der Ermittlung der Zollsätze. Diese Woche zog das chinesische Handelsministerium nach und kündigte an, bei der Welthandelsorganisation eine entsprechende Klage einzureichen. Grundlage der neuen Zölle waren ja unfaire Subventionen für chinesische Hersteller im eigenen Land. Unabhängig davon hatte sich Deutschland immer gegen die Einführung von Strafzöllen ausgesprochen und auch in der finalen Abstimmung entsprechend votiert, konnte sich aber mit dieser Position nicht durchsetzen. Das Abstimmungsverhalten wurde in China natürlich genau beobachtet. 5 Länder inklusive Deutschland stimmten dagegen, immerhin 12 Länder enthielten sich und 10 Länder hatten dafür gestimmt, unter anderem Italien, Polen und Frankreich. Und besonders diese Länder ziehen nun den Zorn Chinas auf sich. Medien beziehen sich auf Insider und berichten, dass die chinesische Regierung die heimischen Autohersteller offenbar angewiesen hat, große Investitionen einzustellen, insbesondere in den Ländern, die für die Einführung der Zölle gestimmt hatten. Werden chinesische E-Autos also jetzt teurer? Also ich glaube nicht. Zum einen sind viele chinesische Hersteller zumindest in ihren Listenpreisen durchaus selbstbewusst in den Markt gestartet und hatten Zölle vermutlich schon eingepreist. Zum anderen erwarten wir ja 2025 vor dem Hintergrund strengerer CO2-Flottengrenzwerte eine deutliche Verschärfung der Wettbewerbssituation allgemein. Und zumindest ein großer Hersteller hat zumindest intern durchblicken lassen, dass man sich fürs kommende Jahr viel vorgenommen hat, nämlich BYD. Das Manager-Magazin spricht von einem Angriffsplan für Deutschland. Im Zuge der Neuaufstellung im Vertrieb will man mehr Händler anwerben. Auf einer internen Veranstaltung nannte Vizechefin Stella Lee die Zahl von 50.000 Neuwagen allein für Deutschland im kommenden Jahr. Um diese Zahl zu verstehen, schauen wir nochmal auf die laufenden Neuzulassungen. In den ersten 10 Monaten waren das bisher genau 2.137 BYD-Fahrzeuge und damit 0,7% Marktanteil bei E-Autos und 0,1% im gesamten Pkw-Markt. Die Zielvorgabe fürs kommende Jahr ist damit eine Steigerung um den Faktor 20. Allein der Ausbau des Händlernetzes wird dafür sicher nicht ganz ausreichen. Der Schlüssel zu solchen Zielen kann aus meiner Sicht nur in attraktiven Leasingraten liegen. Aber eine Kampfansage an die etablierten Hersteller ist es allemal, zumal die ja mit strengeren CO2-Flottenzielen kämpfen und den Verkauf der eigenen E-Autos ebenfalls massiv pushen müssen. Und das bringt uns zum nächsten Thema. Rabattschlacht nimmt Fahrt auf. In der letzten Sendung hatten wir schon einige aktuelle Preissenkungen bei vielen Modellen gezeigt. Wie schnell es preislich weiter nach unten gehen kann und mit welch großen Schritten, zeigt ein aktuelles Beispiel aus Österreich. In Deutschland hatte ja VW kürzlich die Listenpreise für alle Varianten des ID.3 deutlich gesenkt und durch die Beibehaltung einer internen Kaufprämie die Basisversion unter die 30.000 Euro Marke gedrückt. In Österreich legt man jetzt noch einmal nach und die lokale Vertriebsorganisation hat ein regelrechtes Rabattfeuerwerk gezündet. 3.000 Euro Eintauschbonus für den Gebrauchten, 3.000 Euro Porsche Bankbonus bei Finanzierung, 1.000 Euro Versicherungsbonus über den beworbenen Versicherer bei 3 Jahren Laufzeit, 2.400 Euro E-Mobilitätsbonus des Importeurs und wer sich noch 3.000 Euro staatlichen Zuschuss holt, kann am Ende bei 20.990 Euro für einen neuen ID.3 landen. Natürlich gibt's zu jeder Rabattposition auch noch eine Fußnote und Kleingedrucktes. Auch für Deutschlands meistverkauftes E-Auto gibt es neue Rabatte. Tesla bewirbt das Model Y schon länger mit 6.000 Euro Umweltprämie für Barkäufer, ausgewiesen bei den Fahrzeugen im kurzfristig verfügbaren Bestand. Bei den Allradfahrzeugen hat man preislich offenbar noch etwas mehr Luft nach unten, so wie bei diesem Fahrzeug schlicht in weiß ohne weitere Extras mit zuletzt 9.300 Euro Nachlass.
Und heute hat Tesla auf dem Nachrichtendienst X nochmal nachgelegt. Wer ab sofort ein Tesla Model Y bestellt und bis zum Jahresende abholt, bekommt ein Jahr gratis Supercharging obendrauf.
Ich glaube, das ist erst der Anfang. In den kommenden Monaten werden wir von vielen Herstellern neue Rabatte oder auch weiteres Absenken von Listenpreisen sehen. Wenn du dich für ein neues E-Auto interessierst, dann abonniere den Kanal, um die besten Deals nicht zu verpassen. Und wenn ihr spannende Rabattaktionen oder Leasingangebote bei anderen Marken entdeckt, dann schreibt mir gerne an insider@nextmove.de. Neuer Ladepark im Deutschlandnetz und mehr Wettbewerb an Ladestationen. Aktuell gibt es in Deutschland ca. 32.000 Schnellladepunkte und jeden Tag kommen neue dazu. Wenn wir uns die Förderquote anschauen, also den Anteil der mit Förderung errichteten Stationen im Bestand, dann sehen wir, dass diese seit Jahren rückläufig ist. War 2019 noch jeder dritte Ladepunkt in Deutschland öffentlich gefördert, sank diese Quote kontinuierlich auf ca. 20%. Das bedeutet natürlich, dass bei neu gebauten Ladestationen aktuell vermutlich nur noch 10-15% durch Bundesförderprogramme unterstützt werden. Das zeigt auch der Blick auf die Verteilung der Leistungskategorien. Hier sehen wir bei den geförderten Schnellladepunkten im unteren Teil der Grafik zu 2/3 Ladeleistungen von maximal 50 kW, also Erstationen aus den Anfangsjahren des Hochlaufs. Im ungeförderten Bestand, hier der obere Balken, verfügen 2/3 der Stationen über Leistungen ab 150 kW aufwärts. Aber nicht nur beim Markthochlauf der Autos ist 2024 in Deutschland ein Jahr der Pause. Auch bei den Betreibern von Ladeinfrastruktur mangelt es an Kunden und so hat man offenbar im laufenden Jahr etwas Tempo rausgenommen. Sehr anschaulich zeigt das diese Grafik mit den monatlichen Zubauraten an Schnellladepunkten, wobei für den August 2024 in der Statistik noch nicht alle Inbetriebnahmedaten erfasst sind. Auch wenn aktuell die großen Anbieter wie zum Beispiel Aral, Tesla und NBW, aber auch viele kleinere stark investieren und sie so gleichzeitig die Top-Lagen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sichern, gibt es immer noch Gebiete mit Unterversorgung in der Fläche. Um diese Lücke zu schließen, startete vor 3 Jahren die Ausschreibung zum sogenannten Deutschlandnetz für 9000 neue Ladepunkte an 1000 Standorten. Gemessen am aktuellen Bestand ist das immerhin eine Aufstockung des Netzes um knapp 30%. Entsprechend komplex und umstritten war das Vergabeverfahren, zumindest im ersten Aufschlag. Vorgaben zum Preis pro Kilowattstunde wurden aus rechtlichen Gründen gestrichen. Im September 2023 erfolgte die erste Vergaberunde. Die Ausschreibung war aber zweigeteilt und erst im Februar dieses Jahres wurden dann nochmal 200 Standorte an sogenannten unbewirtschafteten PVC-Anlagen entlang von Autobahnen vergeben, also Autobahnparkplätze mit Toilettenhäuschen. Gemeint sind die, bei denen man mit dem Ellenbogen die Tür aufstößt und vielleicht mal besser 2 Minuten die Luft anhält, an einigen zumindest. Die eigentlichen Autobahnraststätten, also die Top-Standorte schlechthin, waren übrigens kein Bestandteil der Ausschreibung, da hier ja seit längerem ein Rechtsstreit um das Vergabeverfahren der Autobahn GmbH an Tank und Rast läuft. Geklagt hatten Tesla und Fastnet. Nachdem im Sommer Fastnet noch auf ein positives Urteil gehofft hatte, scheint sich das Blatt jetzt gewendet zu haben. Tesla hat die Klagegemeinschaft bereits verlassen und die Schlussanträge deuten an, dass die Vergabe wohl rechtens war. Zurück zu den WC-Parkplätzen. Hier gab es diese Woche die erste Erfolgsmeldung. Nur ca. 9 Monate nach der Vergabe wurde diese Woche der erste Standort an der Autobahn A21 in Schleswig-Holstein eröffnet. Errichtet und betrieben wird der überdachte Ladepark von der Autostrom Plus GmbH, die eigens für das Projekt gegründet wurde und auf die mit 3 Losen fast die Hälfte aller Standorte der Ausschreibung entfallen, nämlich genau 99 Standorte mit fast 500 Ladepunkten. Hinter Autostrom Plus steht ein Konsortium aus den Stadtwerken Hannover, sprich Enercity, dem Tankstellenbetreiber Q1 Energie und dem Projektierer Drees und Sommer sowie weiteren Konsortialpartnern. So, das war jetzt die sanfte Einleitung ins Thema. Warum ist dieser Toilettenladepark aus meiner Sicht branchenrelevant? Tja, ein neuer großer Betreiber tritt in den Markt ein und die wohl spannendste Frage war für mich sofort, was kostet denn nun die Kilowattstunde direkt an der Autobahn? Preisliche Vorgaben aus der Vergabe gibt's ja nicht und der Ad-Hoc-Preis liegt bei 59 Cent pro Kilowattstunde. Das ist jetzt preislich zwar kein Kracher, aber schauen wir doch nochmal, was woanders aufgerufen wird. Und wir sehen, gemessen an den Ad-Hoc-Preisen im Marktniveau ist man ca. preisgleich mit Tesla und damit durchaus günstig unterwegs. Für mich sind diese 59 Cent aber auch ein starkes Signal an den Markt für echten Wettbewerb auf Basis der Ad-Hoc-Preise. Also ganz ohne App oder Abo einfach an der Station bezahlen, so wie es Kunden auch von fossilen Tankstellen gewohnt sind. Voraussetzung für einen funktionierenden Wettbewerb auf Basis der Ad-Hoc-Preise, also günstiges Laden ohne Vertragsbindung, wäre aus meiner Sicht, dass die Kunden wissen, was der Strom bei welchem Betreiber kostet. Für fossile Kraftstoffe gibt es das schon längst über die Markttransparenzstelle beim Bundeskartellamt. Preisänderungen bei Benzin oder Diesel müssen dort nämlich in Echtzeit gemeldet werden und stehen Preisvergleichsportalen zur Verfügung. Aktuell sind ca. 40 verschiedene Portale beim Bundeskartellamt gelistet. Zum Thema Ladeinfrastruktur hatte das Amt erst vor wenigen Wochen einen neuen Abschlussbericht vorgelegt. Die Überschrift ist Programm wettbewerbsschädliche Strukturen beim Angebot von Ladestrom. Allerdings bleibt man in der Wortwahl relativ defensiv. Hier mal ein Beispiel. Die aktuellen Preisunterschiede an den Ladesäulen können auf punktuell missbräuchlich überhöhte Preise hinweisen. So. Mit Blick auf mögliche Handlungsvorschläge bin ich an dieser Passage im Statement des Kartellamts hängen geblieben. Potenziell wettbewerbsschädliche Folgewirkungen sollten auch bei staatlichen Maßnahmen im Blick behalten werden, die primär auf eine Erhöhung der Preistransparenz oder eine Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit von Ladesäulen abzielen. Denn die gestiegene Transparenz käme unweigerlich auch den Anbietern zugute. Dies könnte einem koordinierten Preissetzungsverhalten Vorschub leisten und den Preiswettbewerb damit schwächen. Auf Deutsch, das, was man bei fossilen Tankstellen vor über 10 Jahren extra eingeführt hat, soll bei Ladesäulen schlecht für mehr Wettbewerb sein. Der ausführliche Report widmet dem Thema 2 Seiten. Dort heißt es dann, die konkreten Marktgegebenheiten im Kraftstoffbereich sind mit denen im Bereich öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur allerdings nicht zu vergleichen. Des Weiteren geht es nochmal darum, dass man eine bessere preisliche Koordination der Anbieter befürchtet, weil die besseren Informationszugang hätten. Dazu muss man aber sagen, dass diese Informationen bei den Betreibern natürlich schon längst und dauerhaft vorliegen, nur die Verbraucher haben keinen Zugang. Weiter heißt es im Bericht, eine Folge der Errichtung einer Markttransparenzstelle für Ad-Hoc-Ladetarife könnte daher auch sein, dass die Ladetarife zukünftig regional und nach Auslastungssituation im Zeitablauf stärker schwanken. Aber wäre denn das schlimm? Bei Urlaubsreisen ist es so, beim Ticketverkauf in der Deutschen Bahn, bei Fernbussen oder Flugreisen bestimmt die Auslastung das Preisniveau. Und auch bei Nextmove gibt es übrigens bis zu 50% auf Last-Minute-Angebote für kurzfristig verfügbare E-Autos aus unserer Flotte. Ein auslastungsbasiertes dynamisches Pricing an Ladestationen hätte aus meiner Sicht sogar jede Menge Vorteile. Erstens, preissensible Nutzer können von günstigen Preisen in Nebenzeiten profitieren. Ein Beispiel wäre der ESB-Tarif, den wir vor einigen Wochen vorgestellt hatten, mit 29 Cent pro Kilowattstunde in den Nachtstunden. Zweitens, die Betreiber können über die Preise das Nutzerverhalten und damit die Auslastung steuern und so verbessern sie gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems Elektromobilität, was am Ende wieder mehr Spielräume für Wettbewerb bei Preisen an Ladestationen ermöglicht. Und drittens, dynamische Preise verhindern oder reduzieren Ladestau. Auch das ist im Sinne der Verbraucher, wer mag schon Stau? Und es macht ja auch keinen Sinn, die deutsche Ladeinfrastruktur auf Nachfragesituationen auszulegen, die vielleicht nur an wenigen Tagen im Jahr auftreten. Solche Überkapazitäten müssen ja auch mitbezahlt werden. Eine besonders radikale Maßnahme hatte ja Tesla vor einiger Zeit mal umgesetzt, als man viele Supercharger an den Hauptreiserouten in den Ferienwochenenden nachts sogar kostenlos anbot, um tagsüber Ladestau zu verhindern. Ich bin überzeugt, dass eine Markttransparenzstelle für Ad-Hoc-Ladepreise sofort zu massiven Preissenkungen im Gesamtmarkt führen würde. Oder denkt ihr etwa, dass der Marktführer NBW, dem ja kürzlich im Elva-Report 30% aller Schnellladevorgänge in Deutschland abseits von Shell und Tesla zugeschrieben wurden, seine 87 Cent Ad-Hoc-Preis dorthin melden würde und dann in allen Vergleichs-Apps als der teuerste Anbieter dasteht? Für mich nur schwer vorstellbar. Und wenn die Ad-Hoc-Preise sinken, müssen folglich auch die B2B-Preise angepasst werden und das wiederum würde das Preisniveau bei den verschiedenen Fahrstromanbietern senken. Markttransparenzstelle für Ad-Hoc-Preise, ja oder nein? Schreib doch mal deine Meinung in die Kommentare und wer dagegen ist, darf sein Nein natürlich auch begründen. Politisch ist die Entscheidung gefallen, vorerst zumindest. Hinter den Kulissen gab es offenbar ein hartes Ringen. Die Monopolkommission der Regierung war wohl sehr klar für eine Aufnahme der Ladestationen bei der Markttransparenzstelle, konnte sich aber damit nicht durchsetzen. Man hat sich insgesamt dagegen entschieden und will die Sache erstmal beobachten. Wo wir preislich hin müssen, damit öffentliches Laden attraktiver wird und was möglich ist, zeigen ja die Abo-Angebote der großen Betreiber. 39 Cent pro Kilowattstunde sind dort das Maß der Dinge. Wenn ich die monatliche Grundgebühr dann noch auf 4 oder 5 Ladevorgänge pro Monat umlege, lande ich grob bei ca. 44 Cent pro Kilowattstunde. Und wer sich schon länger mit dem Thema beschäftigt, der kennt diese Zahl. Der Preis war ursprünglich mal angedacht als Zielmarke im Deutschlandnetz. Jetzt sind es zumindest schon mal 59 Cent Ad-Hoc-Preis bei Autostrom Plus. Und dieser Preis muss ja nicht nur dem Endkunden bei Direktzahlung angeboten werden, sondern auch mehr oder weniger preisgleich und diskriminierungsfrei den Fahrstromangeboten im Wettbewerb. Blöd ist nur, wenn es dann nicht beim Kunden ankommt. Der Faktencheck beim Marktführer NBW zeigt für den neuen Ladepark einen Preis von 89 Cent in der App. Es drängt sich mir der leise Verdacht auf, dass sich das variable Pricing für Fremdanbieter in der NBW-App nicht etwa am Einkaufspreis orientiert, sondern möglicherweise an anderen geheimen Kriterien. Wie gut oder schlecht sind ältere gebrauchte E-Autos? Insider packen aus. Die IWI-Klinik in Zagreb in Kroatien bezeichnet sich selbst als Forschungs- und Entwicklungseinrichtung mit über 14 Jahren Erfahrung im Bereich Automotive Reverse Engineering. Zum Angebot gehören auch umfassende Schulungen in der Reparatur von Batterien und Antriebssträngen. Community bekannt ist das Unternehmen inzwischen auch in Deutschland für spezialisierte Reparaturen an Elektrofahrzeugen. Kunden sind natürlich vor allem Besitzer älterer Fahrzeuge mit hohen Kilometerleistungen außerhalb der Herstellergarantie, die sich teilweise mit Defekten konfrontiert sehen, die nach Auskunft der Herstellerwerkstatt einem wirtschaftlichen Totalschaden sehr nahe kommen können. Die IWI-Klinik kann solche Probleme oft wesentlich günstiger reparieren. Das Wissen und die Kompetenz um die technischen Stärken und Schwächen dieser älteren E-Autos hat die IWI-Klinik jetzt in einen ausführlichen Blogartikel gepackt. Überschrift: Welches gebrauchte Elektrofahrzeug soll man kaufen? Ein Leitfaden für Anfänger. Hier zunächst ein paar allgemeine Aussagen. Das Batteriesystem ist als wichtigster Teil eines jeden Elektrofahrzeugs oft die teuerste Komponente. In den meisten Fällen kann es repariert werden. Dass die Batterie am teuersten ist, dürfte allgemein bekannt sein, aber was viele nicht wissen, wird im Folgenden beschrieben. Basierend auf unseren Erfahrungen und denen der Labore unserer Kollegen an 15 bis 20 verschiedenen Standorten weltweit sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Batterie in den ersten 10 Jahren des Lebens eines Elektrofahrzeugs das letzte Problem auf der Liste ist. Wie jetzt? Der Akku ist nicht das Problem? Ja, was denn dann? Die häufigsten Ausfälle innerhalb von 10 Jahren der Nutzung eines Elektrofahrzeugs sind erstens Elektromotoren, zweitens Onboard-Ladegeräte, drittens DC-DC-Wechselrichter oder Wandler und erst an der vierten Stelle Batterien. Trotz solcher möglichen Defekte bescheinigt man E-Autos über die gesamte Lebensdauer geringere Wartungs- und Reparaturkosten als Verbrennern. Im Folgenden werden dann eine Reihe von Modellen und Marken vorgestellt und ausführlich besprochen. Tesla bescheinigt man zwar grundsätzlich die besten Antriebsstränge der Welt, aber nicht für alle Baureihen. So werden den älteren Allradvarianten des Model S Motorenlebensdauern von 500.000 Kilometern zugeschrieben. Beim Model S mit Heckantrieb hat man dagegen bereits Erfahrungen mit 100 defekten Batteriesystemen, 200 Motorausfällen und hier wird beim Motor von einer Lebensdauer von 50 bis 100.000 Kilometern gesprochen. Außerdem gibt man Hinweise, wie man einem Wassereintritt in bestimmte ältere Batteriesysteme nach 8 Jahren vorbeugen sollte. Allgemein wird Tesla eine sehr gute Reparaturfähigkeit zugeschrieben. Beim Model 3 und Model Y halten die Motoren 500.000 Kilometer bei Reparaturkosten von dann 1.500 Euro. Der Onboardlader hält fast genauso lange und kostet nur 900 Euro, kann aber auch repariert werden. Der Kauf von Fahrzeugen aus dem US-Markt, also US-Importe, wird ausdrücklich nicht empfohlen. Beim VW e-Golf und dem e-Up werden Motorenlaufzeiten von 200.000 Kilometern angegeben. VW verlangt für einen neuen Motor 9.000 Euro. Die IWI-Klinik repariert ihn für 1.400 Euro. Ein neuer Onboardlader kostet 4.000 Euro oder man kann ihn für 800 Euro reparieren lassen. Zum BMW i3 heißt es: Eines der besten kleinen Stadtautos, das je gebaut wurde, mit einem perfekt konstruierten Motor. Wobei der Motor nicht repariert werden kann und nach 200.000 Kilometern dann 4.800 Euro kosten könnte. Wenn er noch nicht kaputt ist, aber bereits Geräusche auftreten, kann aber noch geholfen werden. Nachhaltigkeit hoch. Bei Kia Niro und Hyundai Kona werden einzelne Motorausfälle schon nach 50 bis 100.000 Kilometern beschrieben, die sich durch ein hörbares Heulen ankündigen und für 1.400 Euro repariert werden können, statt Neupreis 10.000 Euro. Insgesamt ist die Datenlage aber dünn, da Reparaturen nur selten angefragt werden, was natürlich für diese Modelle spricht. Der Fiat 500 wird auch empfohlen. Hier schreibt man: Der Fiat 500e unterscheidet sich in seinem Antriebsstrang deutlich von der PSA-Gruppe, da er ein einzigartiges OBC-Wechselrichter- und Elektromotorsystem verwendet, das nicht mit dem Rest der Stellantis-Produktpalette geteilt wird und sich als äußerst zuverlässig erweist. Mercedes EQS und EQE schreibt man ein fortschrittliches und zuverlässiges Batteriesystem zu. Ausfälle von Hochvoltkomponenten sind nicht bekannt. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Batterien sehr teuer sind. EQS rund 70.000 Euro. Und dann kommen die Autos, die man eher nicht gebraucht kaufen sollte. Keine guten Noten bekommt der Nissan Leaf. Das Auto sei verantwortlich für die Bildung von Vorurteilen gegenüber E-Autos. und man wird sehr deutlich. Es hat eine der schlechtesten chemischen Konfigurationen in seinem Batteriesystem mit Pouchzellen, die so problematisch und irreparabel sind, dass es beschämend ist, dieses Fahrzeug überhaupt als elektrisch zu bezeichnen. Die enttäuschendste Tatsache ist, dass der Nissan Leaf die teuersten Originalteile der Welt hat, sogar teurer als Mercedes. Die Batterie kostet rund 40.000 Euro, der Onboard-Charger 8.000 Euro und der Motor etwa 10.000 Euro, sodass die Wartung bestehender Fahrzeuge nur durch Kannibalisierung anderer Autos möglich ist. Gemeint sind also defekte Spenderfahrzeuge. Gebrauchtwagen kommen laut EV-Klinik nur für Kunden mit geringen Kilometerlaufleistungen von jährlich 5000 Kilometern in Frage. Zum Smart EQ Serie 453 heißt es, eines der schlechtesten Autos, das in 100 Jahren Automobilindustrie jemals produziert wurde. Die technischen Probleme und Kosten einzelner Baugruppen werden umfangreich beschrieben. Fazit: Damit das Fahrzeug wirtschaftlich ist, sollte es weniger als 5000 Euro kosten, gemeint ist also der Kaufpreis des Gebrauchtwagen, oder mit einer Garantieverlängerung ausgestattet sein. Abgeraten wird auch von Stellantis-Fahrzeugen. Hier ist die Batteriegarantie an die Einhaltung der Wartungsintervalle gebunden. Der Motor sei schlecht konstruiert und die Batteriesysteme sehr unzuverlässig. Auch wir bei Nextmove haben Erfahrungen mit 25 Opel Corsa e sammeln dürfen. In den ersten 4 Jahren ist trotz moderater Fahrleistung jeder dritte Onboard-Charger ausgefallen. Auch Klimakondensatoren gehen häufiger kaputt. Fazit der EV-Klinik: Sie müssen außergewöhnlich mutig und enthusiastisch sein, um einen zu besitzen. Nachhaltigkeit null. Mit Spannung erwartet man das Aufkommen chinesischer Modelle. Bisher gibt es keine Serviceanfragen dazu. Der Artikel soll zukünftig übrigens regelmäßig erweitert und aktualisiert werden. Den Link zum Artikel findet ihr unter dem Video in der Infobox. Wir haben hier nicht alle Modelle besprochen und die besprochenen natürlich auch stark verkürzt. Wer sich für Gebrauchtwagen ohne Herstellergarantie interessiert, findet im Artikel viele wichtige Informationen, also unbedingt lesen. Die gute Nachricht: Bei vielen Fahrzeugen sind also Reparaturen herstellerunabhängig möglich und kosten oft nur einen Bruchteil dessen, was ein Neuteil kostet. Über Schulungsangebote leistet die EV-Klinik einen wichtigen Beitrag zum Kompetenzaufbau und damit zum Rollout solcher Geschäftsmodelle. Besitzer aus Deutschland müssen dann hoffentlich bald nicht mehr nach Kroatien pilgern, sobald es auch ausreichend garantielose E-Autos hier in Deutschland zu reparieren gibt. R-Königschau. Heute nur einer. Sören sendet Bilder aus einem Ladepark an der Raststätte Medenbach West. Das Kennzeichen GG und die Art der Verhüllung deuten auf einen Kia oder Hyundai hin. Das markante Felgendesign und die seitlich angedeuteten Dachspoiler bringen mich zum Kia EV4. Einen Frunk hatte der Testwagen übrigens nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Produktionsstart soll im März in Korea sein. Neues von Nextmove. Nächste Woche findet die mobile.de More-Konferenz statt. Erstmals wird die Konferenz in Berlin ausgetragen. Am Mittwoch öffnet mobile.de die Türen seines Hauptquartiers für 400 geladene Gäste aus dem Autohandel. Hier ist das Ziel, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und voneinander zu lernen. Das Ganze also hier noch mit verschlossenen Türen, ganz ohne Kameras. Am Donnerstag wird die Runde dann etwas größer und die Location wechselt an den Eurev Campus. Dort werden dann nochmal 250 weitere geladene Gäste aus der Automobilbranche hinzustoßen, zum Beispiel Vertreter von Automobilherstellern, aber auch von Banken oder Leasinggesellschaften. 2 Tage Berlin heißt für mich, aber auch für euch, nächste Woche keine Next News. Am Donnerstag wird es dann einen Livestream geben und ihr könnt live online mit dabei sein. Den Link zur Anmeldung gibt es auch hier unter dem Video. Und am Freitag kommt dann ein anderes Video, eine Fahrzeugpräsentation, die ich selber mal mache zur Abwechslung. Also wir sehen uns in einem der nächsten Videos auf der More-Konferenz oder am Freitag hier auf dem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.